Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. Jedes Mal. Genau, jetzt hier haben wir es nochmal vollständig zu sehen. Ist jetzt ein bisschen klein, ist jetzt auch nicht das Problem. Heute schauen wir uns ja nur eine Zeile an. Ist jedenfalls die Predigten der letzten Wochen, beziehungsweise eigentlich schon Monaten, denn es gab ja zwischendrin auch immer wieder Predigten zu anderen Themen, haben wir uns mit dem blau gefärbten Abschnitt am Anfang beschäftigt. Und das ist der Abschnitt über die Trinität, also die Dreieinigkeit oder das Wesen Gottes. Gott ist ein einziges, allmächtiges Wesen, welches außerhalb von Raum und Zeit steht, aber er hat uns sich offenbart in drei Personen. Gott dem Vater, über den Karl die erste Predigt dieser Reihe gehalten hat. Gott der Sohn, Jesus Christus, unser Herr und Retter, über den wir mehrere Predigten von verschiedenen Leuten gehört haben. Und Gott der Heilige Geist, über den unser Pastor Karl passenderweise an Pfingsten gepredigt hat. Dieser Dreizug des Wesen Gottes ist fundamental für den christlichen Glauben. So heißt es schon im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 19. Darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Dreieinigkeit ist also als Glaubenssatz ganz klar aus der Bibel abgeleitet. Und dieser Glaubenssatz ist sehr wichtig. Warum? Weil es heißt, dass der Mensch Jesus, der vor circa 2000 Jahren auf dieser Erde unterwegs war, dass dieser Mensch Gott selber ist. Das heißt, Gott selber ist Mensch geworden, ist für uns den Tod am Kreuz gestorben, den wir verdient hätten, und ist dann von den Toten auferstanden, sodass, Johannes Kapitel 3, Vers 16, alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dass die Dreieinigkeit also den größten Abschnitt des Glaubensbekenntnisses ausmacht, das ist vollkommen logisch, denn ja, dieser Abschnitt, der beschreibt, an welchen Gott wir glauben und worauf, ja, also was die Basis unseres Glaubens ist. Es ist unser dreieiner Gott und sein Evangelium. Aber wir sehen, das Glaubensbekenntnis ist hier noch nicht vorbei. Es gibt noch ein paar weitere Glaubenssätze, die die frühe Kirche wichtig genug fand, um sie hiermit aufzunehmen. Und um die geht es jetzt in den übrigen Predigten dieser Predigtreihe. Und heute fangen wir schon mit einem sehr spannenden Abschnitt an, nämlich ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Nach meiner persönlichen Erfahrung ist es dieser Abschnitt des Glaubensbekenntnisses, der in unseren baptistisch-freikirchlichen Kreisen die größten Fragezeichen auslöst. Ja, was genau ist die heilige christliche Kirche? Und wie man vielleicht an dem Sternchen bei dem Wort christlich erkennen kann, ist das auch eine etwas komplexere Frage, denn das ist der eine Ort, wo sich das Glaubensbekenntnis von manchen Konfessionen etwas unterscheidet. Bei manchen steht dort christlich, bei anderen steht dort allgemein und bei wieder anderen steht dort katholisch. Und tatsächlich ist das sogar das Wort, was in der ursprünglichen Fassung steht. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, dass wir uns mal damit beschäftigen, was das eigentlich heißt. Ja, zu dem Thema ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, möchte ich mit euch heute drei Unterthemen anschauen. Erstens, woher kommt unser Glaubensbekenntnis? Zweitens, was heißt katholisch im ursprünglichen Kontext? Und drittens, was sagt die Bibel dazu und was können wir daraus lernen? Also, man sieht, wir haben so einiges vor, aber das kann passieren, wenn man mich fragt, ob ich eine Predigt übernehmen mag. Gut, steigen wir ein in den ersten Punkt. Woher kommt unser Glaubensbekenntnis? Nun, erst einmal muss gesagt werden, dass wir zum zur Entstehung des Glaubensbekenntnisses keine exakte Jahreszahl angeben können. Wir können aber sagen, dass es sehr alte Wurzeln hat. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung finden wir die Ereignisse des Neuen Testaments, also die Geschichten von Jesus und seinen Aposteln, die Kreuzigung, die Auferstehung, Pfingsten, die Apostelgeschichte, und gegen Ende dieses Jahrhunderts haben wir ja die Offenbarung, die der letzte Apostel Johannes erhalten hat und die er uns ja festgehalten hat im letzten Buch der Bibel. Es ist nun in der Zeit direkt danach, also im zweiten Jahrhundert, dass wir schon die ersten Hinweise auf unser Glaubensbekenntnis finden. In dieser Zeit lebten Menschen, teils noch, die die Apostel persönlich kannten. Das hier ist der Kirchenvater Polycarp, der war der Gemeindeleiter in Smyrna und er wurde von dem Apostel Johannes selber dort eingesetzt als Gemeindeleiter. Und das heißt, wir sind hier noch in den ersten ein, zwei Generationen nach den Aposteln. Und andere Kirchenväter aus dieser Zeit, wie Irenäus und Tertullian, die scheinen in ihren Schriften eine frühe Version unseres Glaubensbekenntnisses zu zitieren. Und das ist sehr spannend, denn in dieser Zeit wurden die Christen noch von den Römern verfolgt. Und ja, also wie die Bibel berichtet, fing das bereits an mit Jesus und den Aposteln, aber es ging darüber noch weit hinaus. Die Römer haben die frühen Christen verfolgt über Jahrhunderte hinweg. Es hörte erst auf im 4. Jahrhundert mit Kaiser Konstantin, der endlich Religionsfreiheit ausgerufen hat im Römischen Reich. Das heißt, dass diejenigen, die unser Glaubensbekenntnis geschrieben haben, egal ob es schon die Apostel selber waren oder erst ihre Nachfolger, dass die für die Glaubenssätze in unserem Glaubensbekenntnis verfolgt und getötet wurden. Und ich denke, das ist hilfreich, wenn wir uns das mal ein bisschen vor Augen führen, was das für ein wertvolles Dokument ist, was wir da haben. Und ich denke, daraus können wir ableiten, dass die Glaubenssätze in dem apostolischen Glaubensbekenntnis mit äußerster Sorgfalt ausgewählt wurden. Wenn du jeden Tag in der Gefahr stehst, für deinen Glauben getötet zu werden, dann wirst du wohl kaum an einem Glaubenssatz, auf einen Glaubenssatz bestehen, der unnötig ist. Und ja, was ist dann die Notwendigkeit von diesem Glaubenssatz? Ich glaube an die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Was meint das? Ja, fangen wir an mit dem Wort der Kirche. Was ist die Kirche? Nun, ich denke, da ist das Glaubensbekenntnis sehr selbsterklärend. Die Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen. Gut, aber was sind jetzt die Heiligen? Was heißt heilig? Im biblischen Sprachgebrauch heißt heilig so etwas wie ausgesondert oder zu Gott gehörend. Gott ist heilig, weil er vollkommen und ohne Fehler ist. Und die, die zu ihm gehören, sind heilig, weil Jesus sie mit seinem Opfertod von ihren Sünden reingewaschen hat, er sie heil gemacht hat, also oder geheiligt hat. Das heißt, die Gemeinschaft der Heiligen, die heilige Kirche, ist die Gemeinschaft derer, die zu Gott durch die Vergebung in Jesus Christus gehören und dadurch ja, eine besondere Stellung bei Gott haben und Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, obwohl ja, wir von uns selber ja nicht fehlerfrei sind, so wie er. So, jetzt endlich zu dem Wort katholisch. Was heißt das? Also heutzutage kommen einem bei dem Wort vielleicht solche Bilder in den Sinn. Ja, der Papst, der Vatikan, Bischöfe. Also Dinge, die zu tun haben mit der Konfession der römisch-katholischen Kirche. Wie wir aber ja gerade uns angeschaut haben, entstand das Glaubensbekenntnis in einer Zeit, in der die Römer den Christen noch feindlich waren. Das heißt also, eine solche römische Kirche, eine solche römisch-katholische Kirche gab es damals noch nicht. Und deswegen ist es auch nicht das, was die Kirchenväter damit gemeint haben, sondern sie benutzten das Wort katholisch in der ursprünglichen Bedeutung und das heißt sowas wie allgemein oder allumfassend. Der Duden gibt diese andere Bedeutung von katholisch an als von der Kirche Christi allgemein, die ganze Erde umfassend. Das heißt also, dieser Begriff, der heutzutage eher einen exklusiven Charakter hat, also nur auf eine Konfession bezogen, ist eigentlich das Gegenteil, ist ein inklusiver Charakter, hat einen inklusiven Charakter, es schließt alle mit ein. Alle, die zu Jesus gehören und alle, die an das Evangelium glauben, gehören dazu. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem dritten Teil, nämlich was sagt die Bibel dazu? Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 3, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wir sehen also auch der Gedanke der heiligen katholischen Kirche im ursprünglichen Wortsinn ist genauso aus der Bibel abgeleitet wie die Dreieinigkeit. Egal welcher Nationalität, welcher sozialen Schicht oder welchem Geschlecht du angehörst, wenn du an Jesus und sein Evangelium glaubst und auf seinen Namen getauft bist, dann gehörst du zu seiner katholischen Kirche. Natürlich bedeutet katholisch heutzutage auch etwas anderes und deswegen benutzen viele Gemeinden ein anderes Wort an dieser Stelle, also wie gesagt allgemein oder christlich. Aber der Gedanke ist der gleiche. Es heißt, wir sind vereint unter Christus. Und das ist auch ein Glaubenssatz, den wir als Baptisten problemlos unterschreiben können. Ja, aber wie vereint sind wir Christen denn wirklich? Naja. Ja, also was eine institutionelle Einheit angeht, da sind wir noch weit von einem Ideal entfernt. Das muss man leider so sagen. An dieser Stelle hatte ich ursprünglich geplant, noch etwas mehr über die verschiedenen Konfessionen und ihre Unterschiede zu reden. Aber bei der Vorbereitung ist mir klar geworden, dass das etwas kontraproduktiv wäre. Weil der Glaubenssatz, um den wir hier heute sprechen, ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, ist etwas, das uns einen soll und nicht teilen. Und in der Tat, all diese Kirchen, die du hier siehst, glauben, zumindest historisch, an die Glaubenssätze des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Es ist ein so frühes Bekenntnis, ja, dass es in all diesen unterschiedlichen Kirchen gefunden wird. Und ja, deswegen ist es etwas, unter dem wir uns als Christen versammeln können. Versteht mich nicht falsch, die Unterschiede zwischen heutigen Konfessionen sind teils sehr wichtige Themen. Das richtige Verständnis von Abendmahl, von Taufe, von Autorität der Kirche, puh. Aber das alles heißt nicht, dass wir nicht trotzdem im Geist und Gebet vereint sein können. Eine himmlische Institution vereint unter Jesus. Es drängt sich aber die Frage auf, wo ist denn die Grenze? Also was ist denn definitiv außerhalb von dem Rahmen des Christentums? Und die Antwort finden wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Ja, das heißt, es gibt also ganz klar falsche Lehre. Es gibt ganz klar Dinge, die nicht christlich sind. Und woran erkennen wir die? Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Aha, also hier haben wir einen ganz klaren Rahmen gegeben, woran wir christlich und unchristlich unterscheiden können. Aber was heißt zu bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist? Heißt es einfach nur anzuerkennen, dass Jesus als Mensch existiert hat? Also das wird es ja nicht sein, denn das tun ja auch manche Atheisten. Natürlich geht es hier um mehr als nur das. Und hier ist es jetzt wichtig, dass man den 1. Johannesbrief in seinem Gesamtkontext betrachtet. Wir sind ja hier in Kapitel 4, das heißt, da waren davor noch drei andere Kapitel. Und in dem Kontext sagt Johannes das. Und wenn wir jetzt in Kapitel 1 zum Beispiel schauen, dann legt er hier erstmal ein paar Grundlagen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, das heißt, dass Gott heilig ist, dass er ohne Fehler ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Man könnte auch sagen, es heiligt uns. Ja, also das ist die Botschaft. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was wir hier lesen, ist eine Zusammenfassung des Evangeliums. Das Blut Jesu Christi, vergossen am Kreuz für uns, reinigt uns von aller Sünde. Von aller Sünde. Wow. wenn wir unsere Sünden bekennen. Und ja, in diesem Kontext schreibt das Johannes, und das zieht sich natürlich durch den gesamten Brief, und da erkennen wir dann auch, was er meint in Kapitel 4. Wenn er sagt, ein Geist ist aus Gott, wenn er bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, das heißt, dass er ja, das Evangelium predigt. Also Lehre erkennt man daran, dass sie aus Gott ist, wenn sie das Evangelium predigt. Und das geht auch in diesem Kapitel mit dem Gedanken weiter. Ein paar Verse später heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also ja, auch hier betont er nochmal die Nachricht des Evangeliums und was für eine große Nachricht ist das. Dass Jesus im Fleisch gekommen ist, bedeutet, dass er als Sühnopfer für unsere Sünden gekommen ist. Wir können also ein paar wichtige Punkte festhalten. Erstens, wie wir im Galaterbrief gelesen haben, alle, die zu Jesus gehören, gehören zu seiner Kirche. Zweitens, es gibt aber falsche Propheten, es gibt falsche Lehre, es gibt Dinge, die sind unchristlich. Das ist eine Warnung, die nicht nur im Johannesbrief ausgesprochen wird, sondern immer wieder im Neuen Testament auftaucht. Deshalb, drittens, sollen wir Lehre prüfen, ob sie aus Gott ist. Und woran erkennen wir es? Wir erkennen es daran, dass sie bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, beziehungsweise dass sie das Evangelium predigt. An diesem Beispiel im Johannesbrief können wir aber noch etwas anderes ziehen, eine andere Lehre darüber, was Kirche und Gemeinschaft der Heiligen heißt. Ich lese nochmal ab Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Ein paar Verse später. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ein großer Anspruch, ja. Manchmal ist das nicht so leicht, aber darauf sollen wir immer schauen, dass wir dort an das näher kommen, an Gottes Wesen, diese Liebe. Ja, das ist also ein weiterer Punkt, den wir festhalten wollen. Kirche und Gemeinschaft heißt, einander zu lieben. Jesus gibt uns ja insgesamt die Anweisung, Gott mehr zu lieben als alles andere und unseren Nächsten wie uns selbst. Aber hier ist nochmal ganz explizit die Anweisung, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben sollen. Sei es innerhalb unserer Gemeinde oder über Konfessionsgrenzen hinweg. Wir sollen ja alle lieben, selbst unsere Feinde. Aber insbesondere unsere Mitchristen, denn wenn wir die schon nicht lieben, wen dann? Was heißt das nun praktisch? Gut, das wäre sicher eine Predigt oder eine ganze Predigtreihe für sich. Aber ich denke, einen ganz guten Überblick darüber, wie die Liebe ist, können wir im Hohelied der Liebe im Korintherbrief finden. Ja, auch hier wieder ein Standard, der schwierig ist für uns zu erreichen, aber auch hier wieder die Ermutigung, dass wenn wir mit Gott gehen, dass er uns hilft, ihm immer ähnlicher zu werden. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Wow. Und so ist Gott zu uns. Gut, jetzt wo wir im Korintherbrief angekommen sind, möchte ich noch einen letzten Text für heute mit euch anschauen, weil dieser noch ein sehr wichtiges Element hinzufügt. Der Text steht am Anfang des Briefs und ist ein sehr spannender Kontrast zu dem, was wir gerade gelesen haben. Das, was wir gerade gelesen haben, ist die Antwort auf die Situation, in die Paulus zu den Korinthern schreibt. Diese Gemeinde hatte sich zerstritten. Und wir lesen in Kapitel 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Auch wieder ein großer Anspruch. Ja, was ist diese Gesinnung und was ist die Überzeugung, diese selbe Gesinnung und Überzeugung, in der wir zusammengefügt sein sollen? Nun, es ist natürlich auch wieder das Evangelium. Ich erspare euch an dieser Stelle mal die detaillierte Ausarbeitung. Genau, aber das ist auch, worum es in diesem Brief natürlich geht. Genau, und im nächsten Vers nach jetzt dem Vers 10 lesen wir über die spezifische Spaltung, die in Korinth passiert war. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ja, also als ich das in der Vorbereitung gelesen habe und als ich mich mit dem Thema der Konfession beschäftigt habe, da hatte ich den Gedanken, dass man hier vielleicht ein paar andere Namen mal einsetzen könnte. Heutzutage sagen vielleicht manche, ich gehöre zu Martin Luther, ich aber zu Calvin, ich aber zu John Nelson Darby, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Luther für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Luther getauft? Das ist vielleicht meine Naivität, die hier spricht, aber ich könnte mir vorstellen, dass uns das Gedankenexperiment ein bisschen auch in unserer heutigen Zeit helfen kann. Vor allem im Umgang mit Konfessionen. Gut, in Kapitel 3 greift Paulus das Problem in Korinth nochmal auf und dort schreibt er, Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Paulus zeigt uns hier, wie unsinnig Fraktionsbildung unter Christen ist. Als Christen sind wir alle Diener Gottes. Auch die Apostel, Prediger, Kirchenväter, Reformatoren und andere Leiter. Alle Diener Jesu. Und ja, als Christen folgen wir Jesus und nicht Menschen. Gut, gehen wir nochmal über unsere Ergebnisse von heute. Alle, die zu Jesus gehören, gehören zu der Kirche, zu seiner Kirche. Es gibt aber falsche Lehre und daher sollen wir immer überprüfen, ob sie aus Gott ist. Ja, man denke zum Beispiel an den Satz aus dem Thessalonicher Brief, prüfet alles, das Gute behaltet. Und wir erkennen, ob Lehre aus Gott ist, wenn sie das Evangelium bekennt. Wir sollen einander in der Gemeinde lieben und das ist eine Baustelle, an der wir alle immer weiter bauen dürfen. Und wir sollen nicht streitsüchtig sein und Parteibildung hinter Menschen vermeiden. Stattdessen sollen wir Einheit finden auf der Basis des Evangeliums Christi. Wenn wir also sagen, ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, dann sagen wir damit, dass wir an Jesus als Haupt der Gemeinde, der weltweiten christlichen Gemeinde glauben. Und das haben wir auch in dem Lied heute schon gesungen. Er ist der Meister, wir sind die Glieder. Ja, und wir sagen damit auch, dass wir durch ihn und in ihm Gemeinschaft und Liebe untereinander haben. Ja, wie gesagt, eine große Herausforderung immer wieder, aber auch eine Zusage. Und ja, wenn Jesus wiederkommt, dann werden auch all diese Wunden, die auch immer entstanden sind in der Kirchengeschichte, wieder geheilt sein. Amen.